Guten Morgen, willkommen zur Webcast-Serie zum Microsoft Testing Tools. Wir haben insgesamt drei Webcasts jetzt. Heute schauen wir uns den Microsoft Test Manager etwas genauer an, der neu ist in der Version 2010 von der Visual Studio Suite. Am Donnerstag beschäftigen wir uns mit Automatisierung von Tests und nächste Woche am Dienstag, immer jeweils um 10 Uhr, schauen wir uns Visual Studio 2010 Lab Management an. Das heißt, wie kann man Virtualisierung einsetzen im Testing. Mein Name ist Willi Hummer von der Firma TechTalk. Wir sind Microsoft ALM Gold Certified Partner, einer der wenigen in Österreich, es gibt nur zwei. Wir beschäftigen uns primär mit Individualsoftwareentwicklung, setzen dazu natürlich Visual Studio ein und seit der Version 2005, als es erschienen ist, auch den Team Foundation Server natürlich. Und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben bei der Entwicklung für unseren Kunden mit den Visual Studio Tools, geben wir auch beratend an unsere Kunden weiter. Das heißt, wir unterstützen bei der Einführung von Team Foundation Server, sei es jetzt technisch, was Installation und Konfiguration betrifft, aber auch beratend, was jetzt die Möglichkeiten organisatorischer Natur betrifft, was Methodik betrifft, agile Vorgehensweise betrifft und natürlich auch, was das Testing und die Testing Tools betrifft. Die Agenda für heute, was wir uns anschauen wollen, ist einmal das Thema Testplanung. Ja, wie kann ich überhaupt einen Testplan erstellen? Konfiguration, wie kann ich damit umgehen, dass Tests vielleicht auf verschiedenen Browserversionen zum Beispiel laufen müssen? Wie kann ich meine Testfälle verwalten, einzelne Schritte von so einem Testfall anlegen, auch wiederverwenden von einzelnen Schritten? Das Thema Traceability ist ganz wichtig. Wie kann ich die Verbindung herstellen zwischen Anforderungen, Testfällen und Testergebnissen, dass ich hier ein durchgängiges Reporting auch habe. Und dann, wie kann ich die Tests tatsächlich als Tester durchführen, manuell, beziehungsweise wie kann ich das Tool hier auch unterstützen, die manuelle Arbeit halb zu automatisieren. Dann natürlich, Tester soll Bugs finden. Wie funktioniert dann die Verknüpfung mit Bug-Tracking? Das ist ja eine der Stärken dieser integrierten Lösung von Microsoft, dass ich dann aus dem Testtool heraus direkt einen Bug erzeugen kann, der gleich alle Informationen enthält. Das werde ich herzeigen. Und zum Schluss noch exploratives Testen. Das heißt, man testet ja nicht immer nur stur nach einem Rezept, sondern manchmal will man auch sozusagen herumforschen in der Applikation, um Fehler zu finden und wie man das machen kann und wie das auch wieder mit diesen Rich Text Bugs und zusammenpasst, zeige ich auch hier. Gut, wenn man über das Testen reden, muss man auch unterscheiden. Es gibt viele verschiedene Testarten. Unit-Tests, die Entwickler machen, Smoke-Tests, Load-Testing. Das alles wird von Visual Studio schon seit längerem unterstützt. Was jetzt eigentlich neu ist in der Version 2010, ist die Unterstützung für funktionale Tests. Also jetzt sozusagen das, was klassisch ein manueller Tester macht. Er erstellt einen Testplan, Testfälle mit Schritten und tut es dann abarbeiten, beziehungsweise auch, was ich dann zum Schluss noch zeige, explorative Tests. Das sind die Arten von Tests, die wir uns heute anschauen. Die anderen Arten von Tests, beziehungsweise was es sonst noch an Testarten gibt, Security-Tests und so weiter, ist jetzt mal für heute nicht im Scope. System-Tests, um zu schauen, wie verhält sich die Applikation in einer bestimmten Konfiguration, einem bestimmten System, vielleicht einem Produktionsnamensystem, schauen wir uns dann nächste Woche am Dienstag an im Zusammenhang mit Lab-Management. Worüber ich heute auch nicht rede, ist das Thema Acceptance-Test, also Acceptance-Test-Driven Development, Behavior-Driven Development. Damit beschäftigen wir uns auch sehr stark. Da kann ich verweisen auf das Open-Source-Tool Specflow, was TechTalk initiiert hat, dass das sehr gut abdeckt. Das heißt, wir stürzen uns einmal auf die manuellen Tests. Das heißt, die erste Frage, die sich natürlich ein Tester stellt, ist: Welche Applikation muss ich überhaupt testen? Wie schaut die aus? Ich habe hier ein konkretes Beispiel mitgebracht, damit das nicht so theoretisch ist, anhand dessen ich das herzeigen möchte. Bitte umschalten, ja? Gut. Sie sehen hier eine Applikation, die nennt sich Fundbüro. Die haben wir für einen Flughafen programmiert. Eine relativ simple, übersichtliche Applikation eignet sich also sehr gut für Demos. Was kann diese Applikation? Ja, Sie sehen hier, es gibt eine Liste mit Dingen, die halt gefunden wurden. auf diesen Flughafen und die vielleicht die Leute dann irgendwann auch suchen und ins Fundbüro Lost and Found Schalter kommen und sagen, bitte haben Sie das vielleicht gefunden. Und alle möglichen Dinge sind da drin und es gibt eine Suchfunktion. Wenn jetzt jemand ein Fundstück gefunden hat und ins, zum Lost and Found bringt, dann gibt es die Funktion Fundstück erfassen, ist relativ simpel. Man gibt eine Beschreibung ein, ja, Klassiker, Schlüsselbund wurde gefunden kann noch eingeben einen Fundort vielleicht und einen Finder. Und dann wird das Ganze gespeichert. Man sieht jetzt, es gibt eine Fundnummer, es gibt ein Datum, an dem das eingetragen wurde. Und es ist hier auch ein Link erschienen, der vorher nicht da war, Übernahmeschein drucken. Das heißt, wenn ich dann klicke, dann wird die Druckfunktion aufgerufen und es gibt so eine Art Übernahmeschein, den der Finder dann auch mitnehmen kann. Ist dazu da, wenn der das, wenn es niemand abholt, dann kann der das auch claimen. Gut, dann kann es natürlich sein, dass tatsächlich ein Empfänger kommt und sagt, das ist mein Schlüsselbund, kann ich den bitte zurückhaben. Dann fülle ich unten einfach das Empfängerfeld aus und klicke wieder auf Speichern. Ja, auch hier wird wieder Datum eingetragen und ist ein neuer Link wieder erschienen oder zwei Links sogar, Ausfolgeschein drucken, Fundretour. Fundretour ist, wenn sich der Finder überlegt hat, dass es doch nicht seins ist, und Ausfolgeschein drucken ist wieder ähnlich wie zuerst eine Druckfunktion. Das ist es im Wesentlichen. Es gibt natürlich noch Benutzerverwaltung, ein sehr einfaches Reporting und was wir am Anfang schon im Einstieg gesehen haben, diese Liste mit der Suchfunktion. Das heißt, wenn ich danach etwas suche, dann finde ich hier jetzt alle Bären, die sozusagen irgendwann einmal gefunden wurden. Die Daten habe ich anonymisiert, also die heißen nicht wirklich so, die das verloren haben. Gut. Soweit einmal zur Applikation. Die nächste Frage, die sich natürlich stellt, dem Tester ist, ja, wie schauen die Anforderungen überhaupt aus? Gegen was soll ich die Applikation testen? Das heißt, wir haben hier einen Product Backlog mit User Stories. Ich mache das noch ein bisschen größer in der Auflösung, wo das als User Stories abgespeichert ist. Fundstücke annehmen und protokollieren zum Beispiel. Wird hier in Form einer User Story mit Akzeptanzkriterien, mehr oder weniger Prosa-Text, wie sie vom Kunden gekommen ist, abgelegt, jetzt nicht sehr formal, ist sicher noch in einer Form, wo man sagen muss, okay, da muss man vor der Implementierung, müssen die Entwickler und die Tester im Sprint Planning zum Beispiel, wenn man Scrum einsetzt, mit dem Product Owner darüber reden, was das im Detail heißt, wenn da steht, allfällige Informationen, Flugnummer, Notizen etc. Was heißt das? In Wirklichkeit ist dann rausgekommen, es ist einfach nur ein großes Textfeld. Ja? Und so sind die einzelnen User Stories hier in dem Product Backlog abgelegt, sortiert nach Priorität und auch zugeordnet den Sprints. Also wir haben da drei Sprints gehabt und dann gibt es noch ein paar, die übrig geblieben sind für eine Release 2, die noch nicht implementiert wurde. Ja, so viel zu den Anforderungen. Jetzt im Visual Studio. Visual Studio ist aber jetzt wohl kaum das Tool, das man einem professionellen Tester geben wird. Das heißt, hier hat Microsoft ein neues Tool auf den Markt gebracht, den Microsoft Test Manager, und den wollen wir uns heute im Detail anschauen. Der Test Manager arbeitet natürlich genauso mit dem Team Foundation Server zusammen. Das heißt, ich muss mich mit dem Team Foundation Server verbinden, um die Testfälle abzulegen. Das heißt, Einsatz dieses Tools macht natürlich nur dann Sinn, wenn Sie den Team Foundation Server einsetzen, damit das Ganze auch zusammenarbeitet mit dem Entwickler, mit den Bugs, mit den Requirements, alles sozusagen zentral gespeichert, miteinander verknüpft, und das ist genau die Stärke. Gut, wir geben diesen Plan jetzt einen Namen, also einen neuen Testplan lege ich an jetzt. Wir haben da noch nichts drinnen für dieses Projekt. Ich nenne das einfach unsere Tests für den Sprint 1 und gehe dann mal rein. Gut, ich sehe hier jetzt einen leeren Testplan. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Eine Möglichkeit ist, dass man einfach mal sagt, okay, welche Requirements will ich testen? Also auch hier habe ich jetzt Zugriff auf die Requirements. Schaut ähnlich aus wie im Visual Studio. Also es gibt so Queries, mit denen ich auf die Work-Items gehen kann. Work-Item-Typ ist Requirement-Kategorie. Das heißt, hier werden verschiedene Arten von Requirement Work Item Typen über eine Gruppe zusammengefasst. Das ist auch neu in der Version 2010, weil es gibt ja verschiedene Templates, MSF Agile, MSF CMMI, Scrum, und dort heißen die Requirement Work Item Typen jeweils unterschiedlich. Man kann aber immer diese Query verwenden über diese Requirement Kategorie Gruppe. Wenn ich die jetzt laufen lasse, kriege ich alle meine Requirements. Ich kann das jetzt natürlich auch einschränken, um mir das Leben etwas leichter zu machen, und kann sagen, ich will nur die in der ersten Iteration drinnen sind, über diese Iteration Path Property. So, und jetzt kriege ich nur diese. Ich will die alle aus, Steuerung A, und sage, diese Requirements will ich alle in meinem Testplan drinnen haben. Wunderschön. Das heißt, hier habe ich schon, was ich alles an Requirements testen will. Ja, nächste Frage ist, in welcher Konfiguration will ich das überhaupt testen? Das ist eine Web-Applikation, ja, da steht Default-Konfiguration Windows 7 und Internet Explorer 8. Kann man sich hier im Test Configuration Manager anschauen. Es gibt ja eine einzelne Windows 7 und IE 8 Konfiguration. Ich könnte dann jetzt natürlich auch noch eine neue Konfiguration hinzufügen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich will das auch unter Windows XP noch testen. Es gibt noch Kunden, die das verwenden, und ich will das auch unter Firefox 3 probieren. Aha, Internet Explorer 7, 8 ist da auch noch drin, standardmäßig bei dem Tool. Man kann natürlich das ändern mit Manage Configuration Variables. Das heißt, wenn ich sage, okay, die Browser, die sind da schon ein bisschen veraltet. Ich will da auch den Internet Explorer 9.0 drin haben. Und Google Chrome ist ja auch sehr populär geworden in letzter Zeit. Will ich das auch testen, dann kann ich das hinzufügen. Beziehungsweise, was ich auch machen kann, ich kann völlig neue Konfigurationsvariablen auch machen, also zum Beispiel die Bildschirmauflösung. Vielleicht will ich das testen mit einer sehr niedrigen Auflösung und vielleicht auch, keine Ahnung, will ich schauen, ob man überhaupt noch was lesen kann in der Applikation, wenn ich eine unglaublich hohe Auflösung von einem Riesenmonitor nehme. Gut, soweit dazu. Das heißt, ja, könnten wir jetzt auch eine natürlich hinzufügen mit Windows 7 und Chrome zum Beispiel. Gut, zurück zu unserem Testplan. Wenn man sich hier mal die Details anschaut von diesem Testplan, das mal auf, dann sieht man, was man hier noch an Informationen dazugeben kann. Ja, ich habe Sprint 1 genannt, also Sprint im Sinne von Scrum, das heißt eine Iteration, indem ich gewisse Requirements abarbeite, indem ich zum Beispiel die ersten 4 User Stories, so sind die Requirements formuliert, hier abarbeite. Ein Sprint dauert vielleicht 2 bis 4 Wochen, und die Entwickler entwickeln diese User Stories, und der Tester wird im selben Sprint das auch testen. Das heißt, wir gehen hier von einem Modell aus, wo die Tester nicht erst am Ende der Entwicklung alles testen, sondern wirklich iterativ praktisch jede User Story, nachdem sie implementiert ist. Und am Ende dieser Iteration dieses Sprints habe ich ein Produktinkrement, wo ich nicht nur neue Funktionalität habe, sondern die auch entsprechend getestet ist. Das heißt, ich kann da als Beschreibung eingeben, Testfälle für ersten Sprint, wie auch immer. Ich kann das auch hier noch sagen. So, erste Release, erster Sprint ist die Iteration, auf die sich das bezieht. Test Settings. Ja, es läuft alles lokal bei mir jetzt. Ist vielleicht auch ganz interessant, was man hier alles an Daten sammeln kann. Defaultmäßig werden alle Aktionen, die der Tester macht, gespeichert. Das kann dann auch verwendet werden für das sogenannte IntelliTrace. Das heißt, es wird praktisch die Debug-Information gespeichert. Damit kann der Entwickler dann sehr leicht nachvollziehen, was alles passiert ist, wenn was schiefgegangen ist. Oder Test Impact Analysis ist auch sehr praktisch, wenn man das jetzt mit automatisiertem Bild verwendet. Dann kann ich damit feststellen, was hat sich bei Tests, jetzt im Sinne der Regression, die schon alle durchgelaufen sind, die schon alle funktioniert haben, welche wurden durch die letzten Änderungen betroffen. Also ich sehe, welcher der Bild kann feststellen, welche Tests ich nochmal durchführen muss, weil sich Code an dieser Stelle geändert hat über diese Test Impact Analysis. Ist sehr praktisch, wenn man nicht immer alles neu testen will, sondern einfach hier auch Zeit sparen will und nur die Tests neu durchlaufen lassen will, die wirklich relevant sind. Ja, ein Event Log kann man speichern. Ja. Und Systeminformation, Test Impact habe ich schon gesagt. Videorekorder, das ist sozusagen dann das Ultimative. Also das ganze Mantra von Microsoft war ja keine Bugs mehr, die der Entwickler nicht reproduzieren kann. Und natürlich ultimativ ist, wenn man einfach ein Video macht von dem, was der Tester durchführt an Testfällen und das einfache Attachment an den Bug anhängt, dann ist es natürlich sehr leicht nachvollziehbar, was er gemacht hat. Ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich sehr viel Speicherplatz bedarf, wenn man das ständig und andauernd macht. So, so viel zu den Test-Settings. Ja, was gibt es sonst noch? Owner natürlich, also da könnte ich jetzt, wenn ich da Benutzer drin hätte, könnte ich das jetzt einem Tester zuordnen. Der Status, es ist aktiv, ja. Und hier eben die Konfiguration, zum Beispiel Windows 7 und IE 8 war jetzt defaultmäßig drin und ich will jetzt vielleicht noch Windows XP und Firefox 3 auch diese Web-Applikation testen, ob sie sich da auch brav verhält. Und dann habe ich hier noch eine Übersicht über die Testergebnisse, so eine ganz einfache Management-Summary. Da ist jetzt momentan noch nicht viel drin. So. Gut. Jetzt brauchen wir irgendwann einen Testfall. Ich werde jetzt für diese erste User Story hier mal einen Testfall anlegen. Wir wollen einmal testen, genau das, was ich eigentlich am Anfang hergezeigt habe. Fundstück wird angenommen und vom Besitzer abgeholt. Machen wir das gleich in einem, es sind zwei User Stories, wir testen die gleich in einem aufwaschen. Ich kann natürlich das wieder einem Tester zuordnen, Prioritäten setzen und so weiter. Das passt eigentlich alles, lassen wir das mal alles so. Und jetzt wird schon interessant, jetzt kann ich hier die einzelnen Schritte eingeben. Das heißt, ich habe hier eine Liste von Schritten, die durchzuführen sind, immer mit einer Aktion und einem erwarteten Resultat. Also am Anfang öffnen wir mal im Browser. Das ist mal einfach. Dann klicken wir auf Fundstück erfassen, diesen Link. Dann müssen wir ja irgendwelche Daten eingeben. Das kann ja durchaus variabel sein. Wir wollen ja vielleicht nicht jedes Mal dieselben Daten testen. Das heißt, hier kann man mit Parametern arbeiten. Parameter funktionieren so, indem man einfach einen Klammeraffen vor den Parameternamen stellt. Fundort. Und was braucht man noch? Den Finder. So, wenn ich jetzt Enter drücke, sieht man auch schon, hinten sind hier diese Parameter-Value als Tabelle erschienen und ich kann dann nachher dafür noch Werte eingeben. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Wir klicken auf Speichern. Jetzt wird es interessant, jetzt müssen wir eigentlich schon was überprüfen. Was passiert alles, wenn gespeichert wird? Wir haben gesehen, oben so in grün wurde kurz angezeigt, Fundstück gespeichert. Das verschwindet dann wieder. Es gibt noch andere Sachen, natürlich neue Fundnummer wird angezeigt. Ich mache das jetzt so, damit ich das auch wirklich einzeln überprüfen kann, diese Expected Results, dass ich jetzt einen Schritt sozusagen ohne Aktion mache und sozusagen noch weitere Expected Results angebe für diesen Speichernschritt. Also neue Fundnummer. Und Erfassungsdatum. Und dieser Link. Übernahmeschein drucken. Also mit dem kleinen Trick, dass ich hier die Aktion leer lasse, kann ich dann auch mehrere Resultate auch wirklich einzeln dann anhaken als erfüllt. Können wir uns dann anschauen. Okay, das war's schon. Dann haben wir die Übernahme natürlich. Das heißt, wir geben noch den Empfänger ein, wieder als Parameter. Sie sehen, erscheint hier als vierter Parameter. Und jetzt kann ich eigentlich diese Schritte 4 und 7 auch kopieren, damit ich nicht so viel tippen muss. So, sehr praktisch. Copy, Paste. Wir klicken nochmal Speichern als Schritt 9 und als Schritt 10 wird jetzt nicht der Link Übernahmeschein drucken angezeigt, sondern Ausfolgeschein. So, das war's auch schon. Also ich habe jetzt 10 Testschritte hier angelegt. Geht recht flott. Jetzt muss ich natürlich noch irgendwelche Testdaten eingeben. Gehen wir wieder irgendwas ein. Schlüsselbund, Fundort, Finder. Dann könnte man auch schauen, was passiert, wenn ich nur eine Beschreibung habe und alles andere leer lasse. Funktioniert das auch? Und dann könnte man noch probieren, ich schaue mal, ob ich das da jetzt habe. Oh nein, das habe ich da jetzt nicht. Was passiert, wenn man einen sehr langen Text eingibt? Das mache ich vielleicht mit Notepad. Sehr lange Beschreibung. So. Was passiert dann? Gut, soweit, so gut. Der Testfall ist angelegt. So sieht der Tester die Sache. Vielleicht auch interessant, wie der Entwickler das Ganze sieht im Visual Studio. Wenn ich hier diese Query My Test Cases erfahre, wird dieser Testfall jetzt auch aus dem Team Foundation Server gefunden. Interessant ist, schaut ein bisschen anders aus als andere Work Items, also eigentlich da vom Header her genauso. Der große Unterschied ist hier diese Aktionen und Expected Results. Man sieht, das ist alles in Grau. Das heißt, kann hier im Visual Studio nicht editiert werden. Also zum Editieren braucht man wirklich den Test Manager. Wenn ich hier Open for Edit klicke, dann geht gleich wieder der Test Manager auf. Ich sehe hier auch im Sinne der Traceability, welche User Story wird von diesem Testfall getestet. Ganz praktisch. Gut. Zurück zum Testmanager. Ja, wir wollen jetzt diesen Test natürlich ausführen. Das heißt, wir gehen auf diesen Tab Test. Ich sehe hier meinen Testfall. Das sind eigentlich zwei Testfälle, wenn man genau sich das anschaut. Also zu diesem Fundstück wird angenommen und vom Besitzer abgeholt, wurden jetzt zwei Testfälle hier daraus gemacht, weil ich eben zwei verschiedene Konfigurationen habe. Einmal Windows 7 und IE 8 und einmal Windows XP und Firefox 3. Gut. Bevor ich das starte, kopiere ich mir noch die URL. Wir könnten jetzt diesen Testfall einmal laufen lassen und es startet dieser Test Runner, nennt sich dieser Teil des Tools. Der dockt sich immer so links an den Bildschirm, was einerseits ganz praktisch ist, weil man dann sozusagen Platz hat zum Testen und alles andere verschwindet, Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man andere Applikationen hat, wie Outlook oder sowas, dass man dann die nachher nicht völlig verschoben hat, aber sonst ist das ganz praktisch. Hier gibt es das Häkchen Create Action Recording. Damit kann ich das, was der Tester macht, auch gleich aufnehmen, um es dann später auch wiederzugeben. Das schauen wir uns an. Und gut, Starttest. Aha, das ist jetzt der Demo-Effekt. Das Ding ist abgestürzt. Wir lassen uns davon nicht verwirren und machen es einfach noch einmal. So. Ah, stürzt nachvollziehbar ab. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich könnte das noch auf der anderen Maschine herzeigen, aber da habe ich wiederum, glaube ich, kein... ich schaue mal kurz, Moment, das geht. Da habe ich dann wiederum keine Verbindung zum Netzwerk. Gut. Wie machen wir da jetzt weiter? Ist jetzt natürlich blöd. Mein Vorschlag wäre, dass ich das übermorgen nachhole, das Ablaufen der Tests. Da reden wir eh auch über Testautomatisierung, ja, das bis dahin fixen. Ich glaube, da muss man noch irgendwas einspielen. Das habe ich auf der anderen Maschine, auf der es funktioniert, aber auf der ich kein Netz habe, auch schon mal gehabt. Ich werde es übermorgen bei Testautomatisierung am Anfang noch schnell herzeigen, wie man das durchlaufen lassen kann und wie man das dann auch halbautomatisch starten kann. Entschuldige mich dafür, dass das hier auf meiner virtuellen Maschine nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Was jetzt vielleicht noch interessant ist, wenn man jetzt weiterschauen, was ich noch herzeigen kann, ist bei der Testfallverwaltung habe ich hier ja jetzt diese 10 Schritte. Wenn ich jetzt einen zweiten Testfall mache, wo ich vielleicht am Anfang auch ein Fundstück erfassen muss, dann werde ich vielleicht dieselben Schritte noch einmal eingeben für einen zweiten Testfall. Da kann man natürlich ein Problem haben mit der Wartung, wenn man immer wieder dieselben Schritte in verschiedenen Testfällen hat und dann ändert sich vielleicht dann doch irgendwas. Es kommt vielleicht ein zusätzlicher Parameter oder ein Zwischenschritt oder etwas hinzu. Da muss man das in 100 Testfällen vielleicht nachziehen. Dazu gibt es die sogenannten Shared Steps. Also ich kann zum Beispiel die ersten 4 Schritte anwählen und rechte Maustaste sagen, dass ich das als Shared Steps haben will. Create Shared Steps. Ja. Zum Beispiel einloggen und erfassen. Man könnte das natürlich auch einteilen in einloggen und erfassen als 2 Shared Steps und könnte da sozusagen eine Struktur auch aufbauen. Was jetzt passiert ist, man sieht es hier, aus diesen 4 Schritten ist ein einziger geworden, der nennt sich einloggen und erfassen. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann sehe ich auch die Beschreibung dieser 4 Schritte, beziehungsweise wenn ich einen Doppelklick mache, dann öffnet sich dieses Shared Steps, sein eigener Work-Item-Typ und ich sehe genau dasselbe, was ich zuerst gehabt habe, diese 4 Schritte. Wobei, was vielleicht interessant ist, ich hier jetzt die 3 Parameter habe von diesen Shared Steps und und dann in dem großen Testfall, wo dieser Shared Step wiederverwendet wird, sehe ich dann tatsächlich alle 4 Parameter. Also das ist ganz gut, um hier die Wartbarkeit der Testfälle zu erhöhen. Was vielleicht auch interessant ist, ist exploratives Testen. Das heißt, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht einfach gewisse Schritte abarbeiten will, sondern einfach herausfinden will, wo gibt es vielleicht noch Fehler, an die keiner gedacht hat, wo verstecken sich vielleicht noch neue Requirements, die man auch einbringen kann, Sachen, die vielleicht noch fehlen in der Applikation. Das nennt sich exploratives Testen. Da gibt es eigentlich keine spezielle Unterstützung dafür im Testing Center, im Sinne, dass es da schon ein vorgefertigtes Ding dafür gibt. Das ändert sich dann in der nächsten Version, aber ist relativ einfach, einen Testplan zu machen. Exploratives Testen und diesen Testplan, da brauche ich jetzt auch keine Requirements dazu, sondern da mache ich jetzt einfach einen neuen Testcase ohne Requirements, den nenne ich vielleicht auch exploratives Testen. Und da mache ich nur einen Pseudoschritt, den ich einfach nenne, herumspielen und ausprobieren, wie auch immer. Und auf diese Art und Weise habe ich einen sehr einfachen Testfall. Aus dem heraus ich dann, wenn ich dann das durchspiele, sozusagen hier auf Run gehe, was eben jetzt blöderweise nicht funktioniert, und dann herumprobiere mit der Applikation, wird alles, was ich an Aktionen mache, aufgezeichnet, und ich kann dann, wenn ich einen Fehler entdecke, direkt daraus wiederum einen Bug erzeugen. Das kann ich vielleicht auch noch am Mittwoch zeigen. Und der Bug enthält dann alle Informationen, was der Tester gemacht hat. Vielleicht kann der Tester das noch ein bisschen nacheditieren, indem er unnötige Schritte, die nicht direkt zum Bug geführt haben, wieder weggibt. Beziehungsweise auch, was wir gesehen haben, die Sache mit der Videoaufnahme kann da vielleicht ganz praktisch sein beim explorativen Testen, oder der Tester vielleicht auch nicht mehr so genau weiß, was er da getan hat. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, hier eine spezielle Art von Test, das explorative Testen zu unterstützen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wenn ich einen Bug dann habe, ich mache jetzt einmal einen Demo-Bug. Hier ist er schon, wo irgendwelche Schritte drinnen sind von der Aufzeichnung. Dann kann ich auch mit Create Test Case vom Bug aus dem Bug heraus einen neuen Test Case erzeugen. Das heißt, wenn jetzt der Tester aufgezeichnet hat, zum Beispiel im explorativen Testen, welche Schritte er durchgeführt hat und man gesehen hat, wie er zu einem Fehler kommt, und das alles aufgezeichnet wurde von dem Tool, dann kann ich, wenn ich Create Test Case vom Bug mache, muss der Tester dann nicht die Schritte von den Testcases selbst manuell anlegen, sondern wird automatisch auch die Schritte dazu angelegt, was sehr praktisch ist. Weil also eigentlich sollte man ja immer, wenn man einen Bug findet, einen größeren zumindest, sollte man ja dann auch einen Testcase dazu erzeugen, um beim nächsten Mal feststellen zu können, ob der Bug tatsächlich behoben ist. Gut, ja, was gibt es sonst noch im Testing Center? Es gibt dann noch ein Plugin, mit dem man auch Dokumente generieren kann. Also sehr oft ist es ja der Fall, dass die Endkunden ja vielleicht nicht mit so einem strukturierten Tool arbeiten wollen. Sie wollen aber vielleicht sehen, was gibt es für Testfälle oder was gibt es für Testresultate. Also es gibt auch die Möglichkeit, aus dem Testing Center heraus Word-Dokumente zu generieren. Gut. So viel einmal zum Testing Center. Tut mir leid, dass das abgestürzt ist. Ich werde den Teil mit dem Abspielen der Testfälle dann nachholen am Mittwoch. Das wird sich ausgehen. Vielleicht noch ein paar wichtige Punkte zum Testen allgemein, so ein bisschen Philosophie, die Sie vielleicht berücksichtigen sollten. Also Qualität. Also Testing soll ja die Qualität sicherstellen, ist jetzt nicht nur etwas für den Tester, sondern das geht das gesamte Team an. Das heißt, der Tester und das Entwicklungsteam sollten gemeinsam daran arbeiten. Und hier unterstützt sie Visual Studio Testing Center, der Team Foundation Server, sehr stark, indem hier eine gemeinsame Basis, eine Transparenz geschaffen wird, was jetzt die Durchgängigkeit von Requirements über die Testfälle zu den Bugs betrifft. Das heißt, die Kommunikation zwischen Entwicklern und Testern wird wesentlich erleichtert, vor allem auch dadurch, dass es jetzt wesentlich leichter nachvollziehbar ist für den Entwickler, was der Tester gemacht hat über diese Reached-Bugs. Und es ist auch leichter nachvollziehbar für den Tester, was der Entwickler gemacht hat über diese Test-Impact-Analysis, also dass er schön sieht, welche Testfälle sind jetzt neu zu testen, was hat sich geändert, was wurde neu implementiert. Ich habe es ein bisschen angedeutet, wie ich über Scrum und Sprints geredet habe. Ja, Testen sollte nicht erst am Ende passieren, sondern eben möglichst verzahnt mit den Entwicklern, möglichst enge Zusammenarbeit zwischen Testern und Entwicklern. Die Tester sollten schon eigentlich ganz am Anfang dabei sein, schon bei den Requirements sollten sie schon sozusagen dumme Fragen stellen und fragen, was ist wenn? Ja, also die oft denken die Analysten und auch die Entwickler ja oft nur in diesen sogenannten Happy Path. Was soll das Ding alles können? Was gibt es für Anforderungen? Und der Tester denkt oft in diesen Edge Cases, also was kann alles schief gehen? Was gibt es da alles für Möglichkeiten, die man noch berücksichtigen muss? Das heißt, der Tester sollte schon bei der Requirements-Phase dabei sein und sollte eben dann in der Entwicklung sehr stark mit den Entwicklern zusammenarbeiten und nicht erst am Ende dazugerufen werden. Wir wissen alle, am Ende ist meistens stressig und dann das Testen wird dann meistens etwas abgekürzt und zum Schluss testet dann der Kunde und das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, früh gefundene Bugs sind natürlich gut, auch wenn der Entwickler noch früh gut in Erinnerung hat, was er gerade implementiert hat und das nicht erst Monate später dann irgendwas fixen muss, wo er gar nicht mehr weiß, wie er das genau implementiert hat. Früh gefundene Bugs, das zeigen alle Statistiken, sind viel billiger als spät gefundene Bugs. Bugs in der Produktion sind unter Umständen um den Faktor 100 teurer zum Fixen als Bugs, die man frühzeitig findet. Also hier auch sehr stark die Motivation, Entwickler und Tester zusammenarbeiten zu lassen. Was sich unserer Erfahrung nach als sehr hilfreich herausgestellt hat, auch ist, dass sie auch am Anfang des Projekts darüber diskutieren, was heißt eigentlich fertig, ja, im Sinne auch des Testens. Ja, fertig heißt nicht nur der Entwickler sagt, ich bin fertig, es ist implementiert, sondern es muss auch getestet werden, muss man darüber diskutieren, was heißt testen. Ich habe zuerst gesagt, es gibt verschiedene Arten von Testfällen. Ja, Unit-Tests, will ich da bestimmte Coverage, eben diese funktionalen Tests, die der Tester macht. Ja, inwieweit mache ich Regression jedes Mal, wenn etwas fertig ist, oder mache ich nur bestimmte Teile? Also genau diese Definition, was heißt fertig für eine User Story oder für ein Requirement, was heißt fertig für eine Sprint, für eine Iteration, für einen einzelnen Task, wie auch immer, das sollte man am Anfang des Projekts genau definieren. Gut, so viel noch ein paar philosophische Worte zum Thema Testing. Wenn Sie Fragen haben zum Testmanager, können Sie mir auch gerne eine E-Mail schreiben. E-Mail-Adresse ist wh.wilhelmhummer@techtalk.at und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Mittwoch wieder hören, sehen und wir das dann auch nachholen werden mit dem Abspielen der Tests, wo es mich heute leider aufgehaut hat. Entschuldigung nochmal. Vielen Dank und bis Mittwoch. Dankeschön.